Meine Damen, meine Herren, es freut mich sehr, dass wir heute zu einem kleinen Sondertermin des Akademieforums zusammenkommen. Und ganz besonders freut mich, dass das ist nämlich eine Weltpremiere, dass Bob Random heute hier auf Deutsch vortragen wird. Zu dem Thema ein Gedankenbogen von Rortys eliminativem Materialismus zu seinem Pragmatismus. Für die meisten von Ihnen muss ich Bob Random nicht vorstellen, aber trotzdem für die, die ihn nicht kennen, ganz kurz. Er ist 1950 in Buffalo geboren, hat an der University in Yale studiert und dort den Bachelor gemacht, 1972, hat dann bei Rorty und David Lewis in Princeton studiert und promoviert 1977, schon ein Jahr vorher, 1976, hat eine Professur bekommen an der University of Pittsburgh und er ist sehr sesshaft, war in Pittsburgh seither, seit 1976, das ist jetzt eine lange Zeit. Bekannt und berühmt ist Bob Random geworden durch das große Buch 1994, Making It Explicit, im Deutschen mit dem Titel Expressive Vernunft, dann das Sequel oder wenn man so will, die Kurzfassung Articulating Reason, Begründen und Begreifen 2000, dann ein sehr schönes Buch, die Sammlung der Vorarbeiten und Anwendungen des Inferentialismus auf die Geschichte der Philosophie, die Tales of the Mighty Dead. Bob Random ist der Philosoph, der die besten Titel findet, die es überhaupt gibt. Für diesen Titel beneide ich ihn. Dann natürlich jetzt gerade eben erschienen 2008 Between Saying and Doing und das zwischen Sagen und Tun, man sehr viele Schuhe braucht, um da anzulangen, zeigt das Bild, das auf diesem Buch ist. Da sind nämlich Schuhe abgebildet, wenn Sie mal das Buch anschauen. Das ist 2008 gerade eben erschienen. Bob Random ist ja bei uns an der Universität Leipzig Leibniz-Professor dieses Jahr und es ist sehr schön, dass wir ihn hier haben. Heute eine Hommage, wenn ich das richtig sehe, ein bisschen an Richard Rorty, den großen Philosophen und Lehrer von Bob Random. Und wie gesagt, es ist eine Hommage auch insoweit, als Bob auf Deutsch vortragen wird. Und uns, die Diskussion soll auch auf Deutsch geführt werden. Ich bitte nachher, dass man in der Diskussion zwar Deutsch spricht, aber hinreichend langsam. Und wenn das nicht der Fall sein wird, werde ich den Fragenden unterbrechen und auf die Geschwindigkeit zurückführen. Nur als kleine Androhung. Jetzt ganz herzlich willkommen, Bob, und willkommen hier in der Akademie.
Vielen Dank. Richard Rorty sagte oft, dass er ein perfektes Exemplar von Isaiah Berlins Igel sei. Er habe im Grunde immer nur eine Idee gehabt. Wenn man sich die Breite und Vielfalt der Themen vor Augen führt, die Rorty bearbeitet hat, darunter Erkenntnistheorie, Metaphysik, die Philosophie des Geistes und die gesamte Geschichte, nicht nur der Philosophie, sondern der Kultur im Allgemeinen, dann könnte eine solche Behauptung völlig unglaubwürdig erscheinen. Aber ich denke, dass sie im Kern wahr ist. Denn Rortys Denken bewegt sich von Anfang an auf einer geradezu ballistischen Flugbahn, schon lange bevor der Spiegel der Natur, die ihn schließlich zur reifen Form seines Pragmatismus führt. Seine späten Arbeiten kann man als Resultat einer ausgedehnten Meditation auf die Einsichten begreifen, die sich auf seinen frühen Arbeiten gewinnen ließen. Rorty folgte unerbitterlich der Logik seiner Argumentation, wohin sie ihn auch führte, und zog auch dann noch weitere Folgerungen, wenn die meisten anderen Denker schon längst von Modus Ponens auf den Modus Tollens umgeschaltet hätten. Wie sein Princetoner Kollegen David Lewis fühlte er sich oft genötigt, sein Publikum daran zu erinnern, dass ein ungläubiger Blick kein Argument ist, wie Lewis einmal bemerkte. Natürlich ist es dieselbe intensive und nachgiebige, unbarmherzige Zielstrebigkeit, die sowohl regelmäßig solche Blicke erntet, als auch die Quelle von einigen der größten philosophischen Abenteuern war. Man braucht hier nur an Spinoza, Hobbes und Berkeley oder Kant, Hegel und Nietzsche zu denken. Wir haben eine ganz gute Vorstellung davon, woran er am Ende stand. Er glaubte, dass der größte Beitrag der Philosophen zur Kultur im Allgemeinen die Aufklärung sei. Dieser begriffliche Gezeitenwechsel war deshalb so wichtig, weil wir damals die Vorstellung aufgegeben haben, dass die Normen des menschlichen Zusammenlebens ihre Wurzeln in etwas Nichtmenschlichen haben, zum Beispiel darin, uns von einem göttlichen Willen auferlegt worden zu sein, und stattdessen einsahen, dass wir selbst die Verantwortung für diese Normen übernehmen müssen, dass wir miteinander überlegen und uns entscheiden müssen, welche Art von Wesen wir sein wollen und damit, was wir tun sollen. Rorty hat deshalb eine zweite Aufklärung gefordert, eine, die auf unsere theoretische Konzeption des Wissens dieselbe Einsicht anwenden würde, die in den ersten Aufklärungen zu einer konstruktiven Kritik der traditionellen Vorstellungen des Praktischen geführt hatte. Auch hier müssen wir, laut Rorty, Wege finden, uns von einem Bild des Menschen zu befreien, das ihn als verantwortlich gegenüber etwas Nichtmenschlichem vorstellt. Im Theoretischen ist die vergebliche, nichtmenschliche Autorität, der wir uns beugen müssen, nicht Gott, sondern die objektive Realität. Natürlich kann uns keine Rekonzeptualisierung davor bewahren, dass wir uns an den von Dewey sogenannten problematischen Situationen reiben. Aber wir sollten diese Einschränkung als ein Merkmal unserer Praxen verstehen und nicht als etwas, das diesen äußerlich wäre und uns von außen bindet. Wir müssen gemeinsam überlegen und entscheiden, was wir sagen sollen, um ziemlich genau derselben Weise, wie der erste Aufklärung uns gelehrt hat, dass wir gemeinsam zu überlegen und zu unterscheiden haben, was wir tun sollen. Und der Grund ist in den beiden Fällen derselbe. Alles andere wäre gegen unsere Würde als selbstbestimmenden Kreaturen. Welcher Gedankengang trieb Rorty zu dieser erstaunlichen Schlussfolgerung? Hier ist meine Hypothese. Ich vermute, dass alles mit der Idee hinter dem eliminativen Materialismus begann, zu dem er schon im 1970 gefunden hatte. Als Kind kommunistischer Eltern, ein sogenannten Red Diaper Baby, war er immer zu begrifflichen Revolutionen bereit. Sein erstes Ziel war die Philosophie des Geistes, wo er eine eigenständige und völlig neue Lösung des alterwürdigen Leib-Seele-Problems vorschlug. Man vergleiche hier den Funktionalismus, der viele Väter hat. Schon Nietzsche hatte eine Bemerkung Hegels aufnehmen, verkündet, Gott sei tot. Neu daran war nicht der Atheismus, bei weitem nicht, sondern vielmehr die Behauptung, dass es einen Gott zwar gab, dessen Existenz aber von unserem Denken und unserem Praxen abhing. Als wir Modernen begannen, auf verschiedene Weise zu leben, zu handeln und zu glauben, verschwand Gott aus unserem Leben und deshalb, so der radikale Gedanke, verschwand er vollständig. Es gab ihn nicht mehr. In genau demselben Sinn behauptete Rorty, zum Beispiel gegen wittgensteinianische Behavioristen, gibt es einen kartesischen Geist. Aber diese ontologische Tatsache beruht auf unserem sozialen Praxen. Es ist dann verständlich und vielleicht sogar ratsam, dass wir diese Praxen in einer Weise ändern sollten, die dazu führt, dass wir sozusagen den Verstand verlieren, indem wir diesen kartesischen Geist austreiben. Rorty zufolge hat Descartes eine genuin moderne Konzeption des Geistes eingeführt Und zwar als Teil der subjektivistischen Wende, die der linguistischen Wende vorangehen. Der Genus der kartesischen Pensée, der so unterschiedliche Phänomene wie Gedanken, Sinneseindrücke und Empfindungen als Arten umfasst, ist definiert durch die Unkorrigierbarkeit als Merkmal des Mentalen, wie der Titel von Rortys klassischem Essay ausdrückt. Niemand außer mir ist in der Position, meine aufrichtigen, zeitgleich geäußerten Erste-Person-Aussagen über meine eigenen mentalen Ereignisse in Frage zu stellen. Dabei handelt es sich natürlich um dasselbe Merkmal, das Wittgenstein dazu veranlasst hatte, zu bestreiten, dass sich überhaupt irgendwelche Aussagen, die diese Art von Privatheit aufweisen, als Berichte über Gegenstände verstehen lassen. Der für Rorty entscheidende Gedanke besteht nun aus zwei Elementen. Zum einen ist das die Idee, dass Unkorrigierbarkeit in diesem Sinne ein normatives Phänomen ist, eine Sache der unhinterfragbaren Autorität bestimmter Berichte. Zum anderen die sozial-pragmatistische Idee, die er schon der Aufklärung zugute gehalten hatte, dass normative Status wie Autorität immer durch soziale Praxen eingesetzt werden. Es ist dann, anders als Wittgenstein glaubte, durchaus verständlich, dass einige unserer Äußerungen sowohl Berichte sein als auch unhinterfragbare Autorität haben können. Das liegt aber nicht an dem vorgängigen, metaphysischen oder ontologischen Charakter dessen, worüber sie berichten. Es ist vielmehr dem Umstand geschuldet, dass wir genau sagen können, was wir tun müssen, um eine Klasse unserer Äußerungen als unangreifbare autoritative Berichte zu behandeln als unkorrigierbar. Sie so zu behandeln, setzt diese Art von normativen Status ein. Aber das ist unser Geschöpf. Rorty glaubt, dass die alten Griechen keinen kartesischen Geist hatten bzw. kannten. Und das, was wir gegeben haben, indem wir unseren Praxen so anordneten, dass sie Normen mit diesem besonderen Charakter schufen, können wir auch wiedernehmen, wenn wir dieselben Praxen so abändern, dass neue Arten von Fakten als Belege gegen die Berichte angeführt werden können, die vorher als unkorrigierbar galten. Auf ebenso ironische wie radikale Weise unterwirft Rorty hier das ureigenste und innerste Heiligtum des Cartesianers, eben den Bedingungen, die manchmal für dieses Heiligtum selbst gegenüber anderen Dingen eingefordert wurden. Zum Beispiel, wie Rortys Lieblingsdichter Yeats sich ausdrückt, vom von Gott bestellten Barclay, der bewies, ein Traum sei alles, was wir meinen, und dass dieses vernünftige, verkommene Schweinewelt mit ihrem Wurf von Ferkeln, die so unverwüstlich scheinen, in dem Moment vergehen muss, wo der Geist ein anderes Thema sich erteilt. Ja, das klingt nicht so gut auf Deutsch. Auf Englisch geht sie: God appointed Barclay that proved all things a dream, that this pragmatical, preposterous pig of a world, its pharaoh that doth so solid seem, must vanish on an instant if the mind but change its theme. Der kartesische Geist ist, laut Rorty, real, aber ein kontingentes und wahlbares Produkt unserer veränderbaren sozialen Praxen. Ich glaube, dass Rorty an diesem Punkt eine ausgedehnte Untersuchung der Beziehung von dem, was er später Vokabulare nannte, zur Ontologie begann. Eine Beziehung, von der schon das Beispiel des eliminativen Materialismus gezeigt hatte, dass sie viel zu komplex ist, um durch Begriffe wie den der theoretischen Anpassungsrichtung, Anscombe und Searle, eingefangen zu werden, dem zufolge die Weise, wie die Dinge objektiv sind, Autorität darüber besitzt, was wir über sie sagen sollten. Sein nächster Schritt war durch einen normativen Blick auf die Ontologie geleitet, wobei Normativität auf sozial-pragmatistische Weise verstand. Aus dem Blickwinkel, der sich auf diesen methodologiestrategischen Festlegungen ergab, ließ sich eine dreisortige Ontologie erkennen. Erst, subjektive, kartesische Dinge sind solche, über die jedes individuelle, wissende und handelnde Subjekt unangreifbare Autorität besitzt. Soziale Dinge sind diejenigen, über die Gemeinschaften unangreifbare Autorität haben. So ist es zum Beispiel nicht verständlich, wenn man behauptet, dass Quakiutl hätten falsche Vorstellungen davon, was ein akzeptable Geste des Grüßens innerhalb ihres Stammes ist. Es gibt keine Fakten über diese Art von sozialer Schicklichkeit jenseits der kollektiven praktischen Einstellungen gegenüber einigen Gästen als Begrüßungen. Schließlich sind objektive Dinge solche, über die weder Individuen noch Gemeinschaften unangreifbare Autorität haben, sondern die selbst solche Autorität über Behauptungen ausüben, in dem normativen Sinn, dass Sprecher und Denker ihren gegenüber verantwortlich sind, insofern sie über diese Dinge sprechen und nachdenken. Ich bin nun in der Lage, meine Hauptthese über den argumentativen roten Faden, der von Rorty's Fruum zu seinem späten Denken führt, etwas genauer zu formulieren. Ich denke, er wendete im Grunde dieselben Überlegungen, die in der subjektiven Sphäre der drei geteilten Ontologie einschlägig waren, mutatis mutandis, auch auf die objektive Sphäre an. Denn wenn man einmal ontologische Unterscheidungen in den normativen Begriffen von Autorität und Verantwortung gemacht hat, folgt aus einer sozial-pragmatistischen Auffassung von Normen eine gewisse substanzielle kategorische Privilegierung der ontologischen Kategorie des Sozialen. Der Pragmatist meint, dass die sozialen Status, die die drei ontologischen Kategorien unterscheiden, die Strukturen von Autorität und Verantwortung, die für jede von ihnen charakteristisch sind, selbst etwas sind, was unter die Kategorie des Sozialen fällt. Die Regeln und Praxen, die beim Machen und Infragestellen von verschiedenen Arten von Behauptungen einschlägig sind, sind selbst Besitz der Sprachgemeinschaften, die die betreffenden Vokabulär verwenden. Deshalb ist unter den ontologischen Arten des individuell-subjektiven, des sozial-intersubjektiven und des objektiven das Sozial primus inter pares. Man vergleicht die Justiz, die zumindest seit dem Fall Marbury v. Madison als die letzte Instanz davor gilt, was in die Aufgabenbereiche der exekutiven, legislativen und judikativen Gewalten der US-Regierung fällt. Zu welcher Position gelangt man, wenn man versucht, mit der Kategorie der Objektiven dasselbe Manöver zu machen, das Rorty mit dem Subjektiven in seinem eliminativen Materialismus ausführt? Ich glaube, Rorty schwankt zwischen zwei Positionen. Hier sollte man sich daran erinnern, dass einigen von Rortys Ansichten mehr skandalös sind als andere, aber keine sind weniger. Eine der skandalöseren Ansichten besteht darin, dass die Struktur von Autorität und Verantwortung, die der Objektivität zugrunde liegt, letztlich inkohärent ist. Wenn man von einem pragmatistischen Standpunkt aus darüber nachdenkt, was eine solche Struktur erfordern würde, sieht man schnell, dass es für uns einfach nicht möglich ist, so etwas zu instituieren. Denn eine solche Struktur setzt voraus, dass wir etwas Autorität zugestehen, das nicht menschlich, das einfach so da ist, etwas, das keine normative Kraft besitzt und in dieselbe Schublade gehört wie Wittgensteins Wegzeichen als bloßes Holzstück betrachtet. Ein Großteil von Rortys Rhetorik scheint ihn auf einer Ansicht dieser Art festzulegen. Was dagegen verständlich ist, das ist ein kognitiver, theoretischer Konsens über verschiedene Punkte, wie immer kontingent, unvollständig und vorläufig er bleiben mag. Aber aus der Idee, dass uns etwas, mit dem wir nicht ins Gespräch kommen können, das uns weder Gründe geben, noch welche von uns fordern kann, trotzdem irgendwie vorschreibt, was wir sagen sollen, können wir am Ende keinen Sinn machen. Das ist die Idee, dass wir einer letztlich irrationalen Autorität unterworfen und ihr gegenüber verantwortlich sind. Doch ihr kognitiver Gehalt ist, eben wegen der genannten Irrationalität, letztlich unverständlich. Die Wirklichkeit, wie die moderne philosophische Tradition sie konstruiert hat, bloß als ein Holzstock, ist nicht der richtige Art von Ding, um rationale Autorität auszuüben. Das können nur wir in einer Beziehung zueinander. Das ist die Lehre, die wir über Gott aus der ersten Aufklärung gezogen haben sollten. Und es bedarf einer zweiten Aufklärung, um uns zu zeigen, wie dieselbe Einsicht auf die objektive Wirklichkeit anzuwenden ist. Dem Nachfolgekandidaten für unsere Unterwerfung, der diesmal nicht von der Kirche, sondern von der Wissenschaft unterstützt wird. Wenn sein intellektueller Charakter von Leuten in Zweifel gezogen wurde, die in solchen Ansichten einen gefährlichen Irrationalismus auszumachen glaubten, tröstete Rorty sich oft mit dem Gedanken an die Philosophen der ersten Aufklärung, die als Immoralisten verdammt wurden, weil sie behaupteten, dass Materie seine eigenen Prinzipien der Bewegung in sich träge. Wir haben schließlich gelernt, dass die Art von Atheismus, die darin liegt, solche Prinzipien von der göttlichen in die weltliche Sphäre zu verlagern, nicht unbedingt zu einem wild gewordenen Immoralismus führen muss. Vielleicht können wir eines Tages ebenso lernen, unsere anfänglichen Ängste zu verlieren und stattdessen mit einer Rekonstruktion derjenigen Merkmale unserer Praxis zu leben, die ursprünglich durch die normative Struktur der Objektivität erklärt werden sollten. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, frühere Einsichten auf den gegenwärtigen Fall anzuwenden. Vielleicht ist es ein kultureller Fortschritt, wenn wir es unverständlich finden, dass eine bloße Tatsache, selbst wenn es sich um die Tatsache, falls es eine ist, handelt, dass Gott uns zusammen mit allem anderen erschaffen hat, ausreichen soll, ihm moralische Autorität über uns zu verleihen, sodass er uns vorschreiben kann, wer wir sein und wie wir unser Leben führen sollen. Wie sollen wir in einem postfeudalen Zeitalter die Verbindung zwischen beiden verstehen, die in der Vorstellung des Herrn ausgedrückt ist? Wenn wir jedoch nicht in der ursprünglichen Aufklärung, sondern in eliminativen Materialismus unser Modell sehen, scheint eine andere Einsicht in den Blick zu kommen. Denn dessen Behauptung war ja gerade nicht, dass die Struktur der individuellen subjektiven Autorität, die mentale Ereignisse als unkorrigierbar ausweist, unverständlich sei. Im Gegenteil, wir können sehr genau verstehen, wie wir einander sehen bzw. behandeln müssen, um diese Struktur und damit die ontologische Kategorie von Dingen zu etablieren, die eine Autorität dieser Art ausüben. Die Behauptung war vielmehr, dass diese Struktur kontingent und optional ist und dass es demzufolge möglich ist und unter bestimmten Umständen sogar ratsam sein könnte, unsere Praxen so zu verändern, dass sie eine andere Struktur der Autorität begründen. Also kann man fragen, was würde geschehen, wenn man diese Einstellungen auch gegenüber der normativen Struktur einnehme, die der Objektivität zugrunde liegt. Man würde dann nicht bestreiten, dass der Begriff der Objektivität Sinn macht. Man würde viel mehr untersuchen, mit Hilfe welcher Art von normativer Struktur, wie eine Dimension der normativen Beurteilung unserer Handlungen einführen können, bei der die Autorität darüber, ob die Handlungen in dieser Dimension korrekt sind oder nicht, irgendwelchen in der Regel nicht menschlichen Dingen übertragen wird. Diese Dinge würden in dem genannten normativen Sinn als diejenigen zählen, über die wir sprechen oder nachdenken. Man würde sich dann fragen, ob diese normative soziale Struktur von Praxen, sobald sie einmal identifiziert ist, als optional gelten soll, in dem Sinn, dass sie Alternativen zulässt, die zumindest verständlich sind. Und man würde dann überlegen, ob es irgendwelche Argumente oder Umstände gibt, die es attraktiv, ratsam oder effektiv erscheinen lassen könnten, Praxen mit einer solchen Struktur zugunsten anderer Praxen mit vielleicht ganz anderen Formen zu ändern oder gar aufzugeben. Der entscheidende Punkt ist, dass die sozialpragmatistische Behauptung, dass Normativität immer von unseren Praxen und praktischen Einstellungen eingesetzt wird, dass normative Status letztlich immer soziale Status sind, keinesfalls impliziert, dass nur Menschen, die solche Status einsetzen, sie auch aufweisen oder besitzen können. Der Idee der Verantwortung gegenüber einer nichtmenschlichen Autorität wird nicht prinzipiell durch die pragmatistische Einsicht der Aufklärung unterlaufen, dass jeder solche Status letztlich davon abhängt, ob Menschen etwas als verbindlich ansehen oder behandeln. Denken Sie an Orakel. Als chinesische Schamanen zeremoniell Schildkrötenpanzer ins Feuer gelegt, um dann die entstandenen Risse daraufhin zu untersuchen, ob sie Ähnlichkeiten mit Schriftzeichen aufweisen. Sie versuchten dadurch, verbindliche Antworten auf gewichtige Fragen über die Zukunft zu erlangen. In Europa hat man gelegentlich Kometen oder die Sichtung seltener Vögel mit großem normativen Gewicht ausgestattet. Insoweit normative Bedeutung von uns abhängt, können wir sie dort finden, wo wir wollen, wie unklug das im Einzelfall auch sein mag. Die Frage scheint mir also nicht zu sein, ob wir nichtmenschliche Dinge mit Autorität ausstatten können, das heißt, ob wir in der Praxis als ihnen gegenüber verantwortlich ansehen können, und zwar in einer Weise, die uns gegenüber verantwortlich macht. Natürlich können wir das. Die Frage lautet vielmehr, wie wir eine Dimension der Beurteilung unserer Aussagen und Handlungen einführen können, die die semantische und epistemische Autorität über das, was wir sagen und tun, darin verortet, wie die Dinge sind, über die wir nachdenken und sprechen. Welche Struktur oder Konstellation sozialer praktischer Einstellungen führt dazu, dass wir einige Dinge als Repräsentationen ansehen oder behandeln, in dem Sinn, dass die Beurteilungen ihrer Korrektheit von den Objekten und Tatsachen abhängen, ihnen gegenüber verantwortlich sind, die dadurch als durch sie repräsentiert gelten? Auf diese Frage gibt es mindestens so viele Antworten, wie es Bedeutungen von Repräsentation gibt. Wenn wir irgendetwas gelernt haben, seit Descartes diesen Begriff ins Zentrum der neuzeitlichen philosophischen Aufmerksamkeit gerückt hat, dann ist es, dass es viele solche Bedeutungen gibt. Wir können dann von jeder von ihnen fragen, in welchem Maß es eine kontingente, wählbare Angelegenheit ist, dass wir anerkennen, dass die Verantwortung für die Korrektheit einiger unserer Zustände bei verschiedenen Aspekten der Welt, inklusive der anderen Teilnehmer in unserer diskursiven Praxis, liegt. Zu welcher expressiven Verarmung würden wir uns selbst verurteilen, wenn wir es aufgeben, die besondere semantische Struktur der Autorität von und Verantwortung gegenüber großenteils nichtmenschlichen Dingen und Tatsachen anzuerkennen und damit einzusetzen, die für die referenzielle Art der Repräsentation charakteristisch ist. Ich denke, es ist noch ein weiter Weg, einer, der weit ins vierte Jahrhundert nach Descartes führen wird, bis wir diese Art von normativen Status ergründet und so die kritische Frage von Rorty beantwortet haben werden. Meine eigene Antwort in expressive Vernunft lautet, dass die referenzielle repräsentationale Dimension von semantischen Gehalten ein zentraler, wesentlicher und unvermeidbarer Aspekt der Spiel des Gebens und Nehmens von Gründen ist, das diskursive Praxen als solche charakterisiert. Es handelt sich um ein transzendentales Merkmal des Sprechens, insofern diese Dimension eine notwendige Bedingung dafür ist, dass Gesprächspartner durch die unvermeidlichen und produktiven Unterschiede in den Hintergrundannahmen von Sprecher und Hörer navigieren können. Nur so können wir die Aussagen des jeweils anderen als Prämissen in unseren eigenen Schlüssen verwenden. Diese Dimension ist also konstitutiv für den Begriff der Information, die dadurch übertragen werden kann, dass man gegenüber jemandem Behauptungen macht. Nach dieser Lesart sind Rortys zwei Hauptthesen damit vereinbar, dass man die Existenz einer objektiven, repräsentationalen Struktur der semantischen Autorität anerkennt. Denn erstens wird die referenzielle, repräsentationale, bezugnehmende Dimension der Intentionalität als normative Struktur verstanden. Worüber wir sprechen oder nachdenken, worauf wir Bezug nehmen oder was wir repräsentieren, ist dasjenige, dem wir eine charakteristische Art von Autorität über die Korrektheit unserer Festlegungen zuerkennen. Wir tun das durch eine besondere Dimension der normativen Beurteilung, die wir einführen, indem wir praktische Einstellungen annehmen, die dazu führen, dass wir als verantwortlich zählen gegenüber der Dingen, über die wir etwas behaupten. Zweitens betrachten wir das alles, uns selbst gegenüber nichtmenschlichen Dingen verantwortlich zu machen, ihre Autorität über uns anzuerkennen, als etwas, das wir tun. Wir übertragen ihnen eine besondere semantische Art von normativen Status, indem wir selbst praktisch eine normative Einstellung in einer sozialen Umgebung annehmen. Die einzige Frage, die übrig bleibt, ist eine der Sozialtechnik. Welche Form müssen unsere Praxen annehmen, um diese Art von normativen Status einzuführen? Das ist eine Frage, die von Dewey stammen könnte. Rorty hätte sie sicher gefallen.